Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir so voll sind. Noch ein paar Plätze, dann ist die Gemeinde ganz voll. Und ich freue mich, dass wir alle hier sein können und damit wir auch aus Gottes Wort was lernen können. Vielleicht hat der ein oder andere bemerkt, manchmal ist um diese Zeit schon aus. Aber wir fangen erst jetzt an. Und wir wissen noch, dass wir noch einen Missionssabbat haben. Wir müssen ja um 2:30 los. Und manch einer tut sich auch schwer mit dem Sitzen. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns Kraft und Gnade schenken kann, die nächste halbe Stunde ungefähr auszuhalten, damit wir auch von seinem Wort profitieren können. Jetzt muss ich nur kurz das Ganze einschalten und hoffen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon eine Geschichte diesbezüglich gehört hat oder vielleicht auch etwas Ähnliches erlebt hat, dass ihr irgendwo in einem Laden wart und dann habt ihr eine Hektik bemerkt. Was genau, möchte ich euch erzählen. Stellt euch mal vor, okay, Weg. So, wunderbar. Die Technik spielt mit. Stellt euch mal vor, ihr beobachtet Folgendes. Ihr seid in einem Geschäft und auf einmal bricht eine Hektik los. Der eine sagt zum anderen, schnell, 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 wir müssen das noch fertig putzen. Schnell, 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 wir müssen das noch sauber machen. Schnell. Und eine Hektik bricht los. Alles muss auf einmal blitzblank und sauber sein. Alte Sachen weggeschmissen. Man stellt sich die Frage, warum ist so eine Hektik bloß los? Was ist jetzt gerade da los? Auf einmal sieht man einen Menschen in den Laden hineinkommen. Und dieser Mensch ist schön angezogen, Anzug, Krawatte. Und schnell bemerkt ihr, dieser Mensch ist vom Gesundheitsamt. Und die Leute waren so aufgeregt, dass sie alles vorbereitet haben. Glücklicherweise hatten sie ein Telefonat vorher bekommen, weil in der Gegend drumherum, wenn Nachbarn sehen sollten, dass der Inspekteur kommt vom Gesundheitsamt, dann warnen sie sich gegenseitig. Und so sind sie vorbereitet, wenn er kommt, dass auch wirklich nicht mal eine Kleinigkeit Schmutz da ist, damit sie auch ihre Lizenz weiter behalten. Und so stellt sich mir die Frage, hier geht es um Vorbereitung. Und wenn wir in unserem persönlichen christlichen Leben anschauen, können wir sagen, dass vielleicht es einen Zeitpunkt gibt, wo wir sagen, na, so viel Vorbereitung ist genug, das reicht, mehr brauche ich nicht. Oder gibt es etwas mehr. Und heute wollen wir uns anschauen, wie viel ist genug? Wie viel ist genug der Vorbereitung? Und ich möchte nochmal euch einladen, dass wir unsere Häupter neigen, dass Gott mich vorbereitet, damit auch die Botschaft verständlich wird. Unser himmlischer Vater, Herr, wir kommen zu dir und sind dir dankbar für den heutigen Tag, für den schönen Gottesdienst, für die Lieder, die wir gesungen haben. Für die Lieder, die wir gehört haben, für die Gedichte, die wir gehört haben, Herr. Aber wir sind auch dankbar, dass wir jetzt auch dein Wort hören können. Ich bitte dich ganz besonders, richte unsere Gedanken auf dich. Halte alles Störende fern. Auch wenn es vielleicht das lange Sitzen ist oder die Konzentration, die Müdigkeit, die Lautstärke, was auch immer es ist, Herr. Wir geben es dir ab und möchten uns jetzt völlig und ganz auf dich konzentrieren. Herr, hilf besonders mir. Verbirg mich hinter deinem Kreuz, Herr. Mögen deine Worte gesprochen werden und nicht meine. Ich lege alles in deine Hände und sind dir dankbar dafür. Im Namen Jesu. Amen. Wir wollen zusammen eine Geschichte aus der Bibel kurz zusammen anschauen. Das ist eine Geschichte, eigentlich eine Parabel, die Jesus uns gibt zur Vorbereitung. Und ich bin mir sicher, jeder hat sie von euch schon mal gehört. Und bestimmt nicht nur einmal, sondern bestimmt auch mehrmals. Es ist eine Parabel in Matthäus 25. Wie oft haben wir schon von diesem Gleichnis, dieser Parabel, schon eine Predigt gehört? Und ich möchte auch nicht zu lange auf dieser Parabel hängen bleiben, aber ich möchte nur ein paar Einzelheiten wiederholen zusammen, damit wir sehen, wie Jesus uns mitgeteilt hat, dass wir uns vorbereiten sollen. In Matthäus 25, ab Vers 1 lesen wir: Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Wir kennen diese Parabel von den 5 Törichten und 5 klugen Jungfrauen. Und wenn wir uns die Punkte anschauen, die diese beiden Gruppen letztendlich beschreiben, sehen wir, dass es eine bestimmte Gruppe ist. Diese 10 Jungfrauen beschreiben, wie der Name schon sagt, Jungfrauen. Und aus der Bibel sehen wir in Offenbarung, zum Beispiel 14, Vers 4, dass Jungfrauen die wahre Gemeinde darstellen, den wahren Glauben, die, die wirklich treu dem Herrn nachfolgen wollen. Mit anderen Worten können wir auch uns selber da hineinschreiben. Wir können sagen, die 10 Jungfrauen von der Adventgemeinde Wolfratshausen. Alle, wie wir sehen, warten auf den Bräutigam. Und der Bräutigam ist nicht schwer zu erraten. Es ist Jesus, der kommen soll. Und alle warten, dass Jesus wiederkommt. Alle wollen mit Jesus einmal zusammen sein. Und was haben sie diesbezüglich? Sie haben ihre Lampen. Und wenn wir in Psalm 119, 105 lesen, sehen wir, dass das Wort Gottes die Leuchte oder die Lampe meines Fußes ist. Das heißt, sie haben auch das Wort Gottes. Sie wissen, was das Wort Gottes ist. Sie wollen dem nachfolgen. Dann haben wir auch in den Lampen auch Öl. Das Öl muss brennen. Und in Sacharja Kapitel 4 sehen wir auch in der Bibel, dass das Öl den Heiligen Geist darstellt. Das heißt, jede einzelne Person hat hier auch ein Maß des Heiligen Geistes bekommen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Törichten und den klugen Jungfrauen. Die Klugen haben ihre Gefäße noch mit Öl gefüllt. Und wenn wir die Bibel nachschauen, zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Kapitel 2, ab Vers 20, sehen wir, dass die Gefäße unser Körper, unser Tempel ist. Unser Körper. Die einen Jungfrauen waren erfüllt mit Öl, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die anderen nicht. Beide warten und gehen sogar dem Bräutigam entgegen, steht bei mir. Sie wollen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber trotzdem sind 5 bereit und 5 leider nicht. Das Interessante ist, wenn man das Wort für töricht in der Bibel nachschaut, sagt es das griechische Wort einmal, töricht, zum zweiten, gottlos. Und ich habe mir die Frage gestellt, naja, wie kann es denn sein? Die warten doch alle auf die Wiederkunft Jesu. Und trotzdem sagt dieses Wort auch aus, dass es irgendwo eine gewisse Gottlosigkeit da ist. Aber welche werden wir sehen? Interessant ist auch, als ich das Wort gehört habe, töricht, Torheit. Naja, das ist irgendwie ein Wort, das nicht vielleicht so in unserem Sprachgebrauch ist. Vielleicht könnte mir der ein oder andere erklären, was das Wort bedeutet. Aber ich habe mal im Internet nachgeschaut und folgendes steht zur Erklärung. Ein Tor oder Töricht ist sinngemäß eine Person, die etwas nicht nachvollziehen kann, solange sie es nicht selbst erlebt hat. Der Tor erkennt erst, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass es tot ist. Vorher kann der Tor die Situation nicht abschätzen. Als Person handelt er also aus Beschränktheit töricht oder auch aufsässig, frech, unbelehrbar, unvernünftig, aggressiv, unreif, naiv. Jemand, der ein Tor ist, merkt etwas vielleicht, wenn es zu spät ist. Und möge uns Gott helfen, dass wir durch die Botschaft heute sehen, dass es nicht zu spät ist, sondern dass wir unter den klugen Jungfrauen auch zählen. Wenn wir ein Zitat lesen, in Bilder vom Reiche Gottes, da steht Folgendes: Ohne den Geist Gottes ist es nutzlos, sein Wort zu kennen. Allein das theoretische Wissen um die Wahrheit kann uns weder geistlich beleben, noch unser Herz heiligen. Alle Kenntnis der Gebote und Verheißungen der Bibel reicht nicht aus, unseren Charakter zu ändern, wenn der Geist Gottes uns diese Wahrheit nicht nachdrücklich einprägt. Ohne seine Hilfe sind wir nicht in der Lage, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, sodass wir leicht den raffinierten Versuchen Satans zum Opfer fallen. Es reicht nicht ein theoretisches Wissen, es reicht nicht alles zu wissen, was die Bibel lehrt. Wir brauchen den Heiligen Geist, der unseren Charakter umformt. Weiter steht geschrieben, die törichten Jungfrauen symbolisieren nicht die Heuchler. Es sind nicht Leute, die etwas vorgeben. Es sind Menschen, wie hier geschrieben steht, die die Wahrheit durchaus schätzen, sich sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden sind, die an sie glauben. Aber sie lassen den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Sie sind nicht auf den Felsen Jesus Christus gefallen, um ihr altes Wesen zerbrechen zu lassen. Der Heilige Geist wirkt an unserem Herzen, wenn wir es ihm erlauben, und schenkt uns ein neues Wesen. Die Menschen, die durch die törichten Jungfrauen dargestellt werden, lassen ihn allerdings nur an die Oberfläche. Sie kennen Gott nicht wirklich, weil sie nie über sein Wesen nachgedacht und nie mit ihm in Verbindung gestanden haben. Deshalb wissen sie auch nicht, wie sie ihm vertrauen, zu ihm aufschauen und wie sie überhaupt leben sollen. Diese Menschen haben an sich nur oberflächlich wirken lassen. Die tiefe Veränderung, die von innen nach außen gehen soll, fand nicht statt. Diese Menschen wissen nicht, wie im letzten Satz beschrieben ist, wie sie wirklich Gott 100% vertrauen oder an ihn glauben. Zu ihm ausschauen und wie sie überhaupt leben sollen mit ihm. Ein Leben, das Gott gefällt. Und ich möchte anhand zwei Jünger heute schauen, wie wir leben sollen, wie wir vorbereitet sein können, damit wir nicht leere Gefäße haben, sondern volle Gefäße. Gott zur Ehre. In Wirken der Apostel auf Seite 555 steht geschrieben, Johannes und Judas stehen stellvertretend für alle, die Christi Nachfolger sein wollen. Das heißt, wir haben zwei Jünger, die mit Jesus waren, aber wir sehen zwei unterschiedliche Ergebnisse. Und beide, wie hier geschrieben steht, stehen stellvertretend für die Leute da, die sich als Christi Nachfolger ausgeben. Sind wir Christi Nachfolger? Ja. Also sind wir entweder in der einen oder in der anderen Gruppe. Wir lesen etwas über Johannes, auch im Wirken der Apostel. Das Leben des Apostels Johannes ist ein Beispiel wahrer Heiligung. Während er Jahre inniger Gemeinschaft mit Christus war er oft vom Erlöser gewarnt und zur Vorsicht gemahnt worden. Und diese Zurechtweisungen hatte er angenommen. Als ihm der Charakter des Gottessohnes offenbart wurde, erkannte er seine eigene Unzulänglichkeit und war tief betroffen. Tag für Tag sah er im Gegensatz zu seinem eigenen ungestümen Wesen die Güte und Langmut Jesu und nahm dessen Unterweisungen über Demut und Geduld an. Johannes erfreute sich inniger Gemeinschaft mit Christus. Aber Christus hat ihn auch oft gewarnt und zur Vorsicht ermahnt. Und er hat die Zurechtweisungen noch angenommen. Er hat sich nicht beschwert, warum Jesus so hart zu ihm war oder dies oder jenes gesagt hat. Er wusste, dass Jesus das Beste für ihn will. Und als er auf sich selber schaute, war er tief betroffen. Aber als er auf Jesus schaute, seine Güte, seinen Langmut, konnte er an Demut und Geduld lernen. Tag für Tag wurde sein Herz mehr zu Christus hingezogen, bis er sein Ich vor lauter Liebe zu seinem Meister ganz aus den Augen verloren hatte. Er bewunderte die Kraft und Güte, die Majestät und Sanftmut, die Stärke und Geduld, die er im täglichen Leben des Sohnes Gottes wahrnahm. Sein empfindliches, ehrgeiziges Wesen lieferte er der umgestalteten Macht Christi aus und die göttliche Liebe bewirkte in ihm eine entscheidende Wandlung des Charakters. Wie sieht es mit meinem Charakter aus? Mit unserem Charakter? Sind wir schon so weit? Wie lange sind wir in der Gemeinde? Haben wir unser Ich schon verloren, indem wir Jesus anschauen? Oder ist unser Ich noch beständig da? Im Gegensatz dazu sehen wir Judas. Im auffallenden Gegensatz zu der Heiligung, die im Leben des Johannes wirksam wurde, steht der Weg seines Mitjüngers Judas. Wie seine Gefährten bekannte Judas, ein Jünger Jesu zu sein, aber er hatte nur den Schein eines gottseligen Wesens. Judas bekannte sich auch als Jünger Jesu, aber er hatte nur den Schein des gottseligen Wesens. Innerlich wurde er nicht verwandelt. Dabei war er nicht unempfänglich für die einzigartigen Wesenszüge Christi. Oft fühlte er sich getroffen, wenn er den Worten des Heilandes lauschte. Aber es fiel ihm schwer, sein Herz zu beugen und seine Sünden zu bekennen, indem er sich dem göttlichen Einfluss widersetzte. Entehrte er dem Meister, den er zu lieben vorgab. Johannes kämpfte ernstlich gegen seine Fehler. Judas dagegen vergewaltigte sein Gewissen, gab der Versuchung nach und verstrickte sich dadurch immer tiefer in seine sündigen Gewohnheiten. Das Ausleben der Wahrheiten, die Jesus verkündigte, stand im Gegensatz zu seinen Neigungen und Zielen, und so brachte er es nicht über sich, seine Pläne aufzugeben, um himmlische Weisheit zu empfangen. Anstatt im Licht zu wandeln, zog er es vor, in der Finsternis zu bleiben. Er hegte Habsucht, Hassgefühle, finstere und trotzige Gedanken, bis ihn Satan völlig in seiner Gewalt hatte. Wir sehen hier auf der einen Seite Johannes, der innige Gemeinschaft hatte, der die Warnung angenommen hatte, die Güte und Langmut Jesu betrachtet hatte, jeden Tag näher zu Jesus kam, sein Ich aus den Augen verlor und eine entschiedene Änderung bewirkte sich in seinem Leben. Denn er kämpfte ernstlich gegen seine Fehler, gegen seine Charakterschwächen. Judas bekannte sich auch als ein Jünger. Er hatte aber nur einen Schein des gottseligen Wesens. Und wenn wir uns erinnern, dieser Text in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, die den Schein eines gottseligen Lebens haben, aber seine Kraft verleugnen sie. Er war nicht unempfänglich, wie wir hier gelesen haben. Er schätzte das, was Jesus sagte, aber er tat sich schwer, seine Neigungen, das, was ihm gefiel, beiseite zu legen. Beide Jünger hatten die gleichen Gelegenheiten, das göttliche Vorbild zu sehen und ihm nachzufolgen. Beide lebten in enger Gemeinschaft mit Jesus und hatten gleicherweise Gelegenheit, seine Lehren zu hören. Jeder von ihnen wies ernste Charakterfehler auf. Jeder hatte aber auch Zugang zur göttlichen Gnade, die den Charakter umwandelt. Doch während der eine demütig vor Jesus lernte, war der andere ganz offenkundig kein Täter, sondern nur ein Hörer des Wortes. Beide hatten das göttliche Vorbild vor Augen. Beide waren in enger Gemeinschaft. Und beide hatten ernstliche charakterliche Fehler. Aber es gab einen Unterschied. Der eine ließ sich von seiner Gnade, von Gottes Gnade, verändern, sein Charakter wurde umgeändert und lernte von Jesus. Der eine hörte und war nur ein Hörer und kein Täter des Wortes. Einer der beiden starb täglich dem eigenen Ich ab, überwand die Sünde und wurde so durch die Wahrheit geheiligt. Der andere hingegen geriet in die Knechtschaft Satans, weil er sich der umwandelnden Kraft der Gnade widersetzte und seinen selbstsüchtigen Wünschen nachgab. Eine Umwandlung des Charakters, wie sie im Leben des Johannes deutlich wird, ist stets die Folge der Gemeinschaft mit Christus. Mag jemand noch so auffallende Charakterfehler haben, wird ein wahrer Nachfolger Jesu dann verwandelt und heiligt ihn die Kraft der göttlichen Gnade. Johannes starb täglich seinem Ich und überwand täglich die Sünde. Und was mir heute Morgen erst aufgefallen ist, dieser Ausspruch, und wurde so durch die Wahrheit geheiligt. Durch die Wahrheit geheiligt sein, wie wir hier beschrieben haben, ist täglich dem Ich sterben und die Sünde überwinden. Und Ich habe mich dann an ein Zitat erinnert, was im großen Kampf steht. Sicherlich haben wir das Zitat schon mal gelesen. Aber es ist in Bezug auf dieses Zitat einfach sehr treffend. Und das sollte uns sehr zu denken geben. Im großen Kampf in Kapitel 38 steht geschrieben, wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Wenn der Sturm kommt, wenn alle, die sich nicht durch den Gehorsam an die Wahrheit geheiligt haben, sie werden sich auf die andere Seite schlagen. Das heißt, sie werden Feinde Gottes sein. Und das hat für mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wo stehe ich? Ich kann jetzt sagen, ja, wenn der Sturm kommt, wenn das Sonntagsgesetz kommt, ich werde in der Gemeinde bleiben. Ich werde nicht untreu werden. Aber das inspirierte Wort sagt uns was anderes. Wenn wir nicht durch die Wahrheit geheiligt wurden, werden wir auf der anderen Seite sein. Von daher ist die Frage, die wir heute zusammen schauen wollen, wie ist das möglich, dass uns die Gnade umwandelt? Hier steht geschrieben, dass Johannes täglich die Sünde überwand, täglich dem Ich stärkte. Und durch die Gemeinschaft mit Christus, durch die Kraft der göttlichen Gnade, wurde er umgewandelt. Die Frage ist, wie lange dauert sowas? Wie lange müssen wir warten, bis wir in Anführungsstrichen das erreicht haben? Müssen wir 20 Jahre in der Gemeinde sein? Oder vielleicht 50? Kurz, vielleicht vor dem Todesbett zu sagen, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt lebt Jesus in mir. Dieses Kapitel im Wirken der Apostel, Kapitel 55, ist betitelt mit verändert durch Gnade. Wie lange braucht es die Gnade, dass sie uns ändert? Der eine oder andere mag sagen, naja, Heiligung, steht doch geschrieben, dauert ein Leben lang. Richtig? Sind wir einverstanden? Ich auch. Lesen wir das Zitat. Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines Tages, sondern es der ganzen Lebenszeit. Sie geschieht auch nicht durch beglückende Gefühle, sondern ist die Folge eines steten Absterbens der Sünde gegenüber und eines beständigen Lebens für Christus. Schwache gelegentliche Bemühungen bringen kein Unrecht in Ordnung und bewirken keine Umwandlung des Charakters. Es kostet beharrliche Anstrengungen, Zucht und harten Kampf, wenn wir überwinden wollen. Keiner weiß heute, wie schwer der Kampf morgen sein wird. Solange Satan regiert, müssen wir unser Ich verleugnen und Sünden, die uns bedrängen, überwinden. Solange unser Leben währt, werden wir keinen Ort, keinen Punkt erreichen, an dem wir innehalten und sagen könnten, ich habe das Endziel erreicht. Nein, Heiligung ist die Frucht lebenslangen Gehorsams. Das ist wahre Heiligung. Lebenslanger Gehorsam. Und ja, Johannes hat uns geschrieben, in 1. Johannes 2, Vers 1, wenn wir fallen, vergibt uns Gott. Aber das Interessante ist, eigentlich sagt dieses Wort, wenn wir es ganz genau übersetzen wollen, nicht wenn aus, sondern man müsste es mit falls der Fall eintritt. So heißt es im Griechischen. Falls der Fall eintreten sollte, dass man sündigt, haben wir einen Fürsprecher. Aber es soll nicht der Dauerzustand sein. Es soll nicht der Zustand sein, wo wir, oh, heute habe ich wieder 10 Sünden gemacht. Sondern wir sollen in Christus leben. Und wir wollen uns anschauen heute, wie das genau funktioniert. Weil ich denke, das ist eins der wichtigsten Sachen. Denn oft, wir wollen hier Gottes Gebote halten. Wir wollen ihm treu sein. Wir wollen ihm nichts Ungutes tun. Wir wollen ihm nicht untreu sein. Und wenn wir nach außen schauen, kann manch einer vielleicht von uns denken, ja, der benimmt sich ganz gut. Der stiehlt nicht. Seine Umgangssprache ist sehr höflich. Und so weiter und so fort. Und wir kennen, was es ist, Gebote Gottes zu halten. Wir wissen es in der Theorie. Aber als ich folgendes Zitat leste, hat es mir mehr zum Nachdenken gebracht. Niemals sollten wir außer Kontrolle geraten. Es ist Sünde, ungeduldig und ärgerlich zu reden oder wütend zu sein, selbst wenn wir nichts dabei sagen. Allein schon, wenn es in uns kocht, sagt dieses Zitat aus, es ist nicht der richtige Weg. Wir können uns nach außen verstellen und versuchen, ja, jemand verletzt mich und ich versuche mich schön nett und freundlich zu sein, aber in unserem Herzen will es explodieren. Gott will unser Herz verändern. Sie schreibt im Review and Herald, befindest du dich in einer Lage, wo du diese Gnadengaben nicht besitzt? Es geht nur um die Frucht des Geistes. Wenn dich jemand ärgert oder dich verletzt, kommt dann in deinem Herzen sogleich ein Gefühl der Bitterkeit auf, ein Geist der Rebellion? Wenn du solch einen Geist hast, so bedenke, dass du nicht den Geist Christi hast, es ist ein anderer Geist. Wenn wir uns selber prüfen, wir können uns nach außen verstellen, aber Gott sieht in unser Herz rein. Er weiß, wie es in uns ist, aber er will uns von dem freimachen. Er will uns ein komplett neues Herz schenken. Er will, dass wenn Angriffe von außen kommen, wenn uns jemand ärgert, verletzt und was auch immer uns antut, dass wir ihn so lieben können, wie Jesus uns geliebt hat. Dass wir ihn so lieben können, wie Jesus die Männer, die ihn gekreuzigt haben, als er gesagt hat, Herr, vergib ihnen. Die Frage ist, warum fällt es uns so schwer manchmal, in diesem Kampf siegreich zu sein? Warum? Wenn wir lesen, Johannes in seinem Brief hat geschrieben, Gottes Gebote zu halten ist extrem schwer. Ist nicht schwer, schreibt er. Jesus sagt, wer mein Joch trägt, mein Joch ist so erdrückend. Leicht. Leicht, sagt er. Aber wenn wir in uns ehrlich anschauen und ich für mich persönlich, wie sieht es in unserem Leben oft aus, dass es doch schwer ist, wenn uns jemand verletzt hat, geduldig zu sein und ihm Jesu Liebe zu zeigen. Und ich möchte ein, zwei Punkte anschauen, woran es liegt einmal, dass wir nicht im Glauben wachsen, beziehungsweise warum es so schwer fällt. Und dann sehen wir die Lösung, wie wir siegreich sein können, in Christus Jesus. Wie wir von Tag zu Tag mehr von dem Öl gefüllt werden können. In Zeugnisseband 5 steht geschrieben, der wahre Gläubige erwählt Christum als erstes, letztes und bestes von allem. Aber diese Vereinigung kostet uns etwas. Sie ist ein Verhältnis äußerster Abhängigkeit, das von einem stolzen Wesen eingegangen werden muss. Alle, die zu diesem Verhältnis bereit sind, müssen ihr Bedürfnis des versöhnenden Blutes Christi spüren. Es ist für uns schwierig, so eine Bindung einzugehen. Warum? Wir wollen immer selbst alles tun. Wir wollen alles selbst erledigen. Wir wollen es machen. Aber ohne mich, sagt Jesus, können wir nichts tun. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wir müssen spüren, schreibt Ellen White hier, das Bedürfnis nach dem versöhnenden Blut des Christi. Wir müssen spüren, wie sehr wir ihn brauchen. Ihr Herz muss umgestaltet werden. Sie müssen ihren eigenen Willen dem Willen Gottes unterwerfen. Es wird ein Kampf mit äußerlichen und innerlichen Widerständen sein. Es muss ein schmerzliches Werk sowohl des Loslösens als auch neuer Bindungen stattfinden. Stolz, Selbstsucht, Eitelkeit, Weltlichkeit, die Sünde in all ihren Formen müssen überwunden werden, wenn wir eine Verbindung mit Christo eingehen wollen. Alle Formen der Sünden müssen überwunden werden, wenn wir eine Verbindung mit Christi eingehen wollen. Jesus hat es deutlich gemacht, es können nicht zwei Leute Herrscher sein. Entweder der regiert der eine oder der andere. Wir müssen uns bemühen, all diese Punkte, unseren Stolz, unsere Selbstsucht mit Christus zu überwinden. Erst dann werden wir die wahre Freude dieser Verbindung mit Jesus Christus erleben. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir von so vielen Menschen, die so eine Beziehung zu Gott hatten, dass sie nichts ausgemacht hat, wenn sie verfolgt wurden, wenn sie gesteinigt wurden. Sie hatten die Liebe Gottes in sich. Aber wir müssen verstehen, dass wir diesen Kampf angehen müssen. Der Grund, weshalb viele das christliche Leben so beklagenswert hart finden, weshalb sie so wankelmütig, so schwankend sind, ist der, dass sie versuchen, sich an Christus zu binden, ohne sich vorher von diesen gehegten Götzen getrennt zu haben. Wenn es uns schwerfällt, mit Christus zu binden, wenn es uns schwerfällt, das christliche Leben zu leben, kann ein Grund sein, dass wir diese gehegten Götzen, und die gehegten Götzen, die hier beschrieben werden, sind Stolz, Selbstsucht, Eitelkeit, Weltlichkeit. Wenn wir uns irgendwas noch anhängen, dann wird es schwierig sein, uns mit Gott zu verbinden. Bitte? Kommen wir gleich. Der Punkt, was hier geschrieben steht, wenn wir eine Verbindung, eine wahre Verbindung mit Christus eingehen wollen, muss das abgelegt sein. Richtig, da kommen wir gleich drauf. Noch einen Moment Geduld. Wir können, wenn wir hier darüber sprechen, nichts aus uns alleine schaffen. Das muss uns klar sein. Wir wollen aber sehen, wie wir siegreich überwinden wollen können und wie wir diese Verbindung mit Christus eingehen können. Das bedeutet nicht, dass wir warten, bis wir alles aufgegeben haben. Wir müssen jetzt zu Jesus kommen. So wie wir sind, in Schritte zu Jesus, ein Buch, das ich jedem empfehle. Ich habe extra keine Zitate von dem Buch genommen, weil dann würde es doppelt sein, wenn ihr es zu Hause lest. In diesem Buch ist alles klar beschrieben. Wenn wir es ganz genau lesen, sehen wir, was für ein Gott für einen Plan für uns hat. Wir sollen so kommen, wie wir sind zu Jesus. Und mit seiner Hilfe werden wir es schaffen. Aber damit wir diese innige Verbindung, wie Johannes sie hatte, auch haben können, muss unser Seelentempel gereinigt werden. Ein anderer Grund ist, der Grund, weshalb heute so viele keinen größeren Fortschritt in einem göttlichen Leben machen, liegt darin, dass sie das als Gottes Willen ansehen, was sie selbst tun wollen. Wenn sie ihren eigenen Wünschen nachgehen, bilden sie sich ein, sie befolgen Gottes Willen. Mit sich selbst stehen sie nie im Widerstreit. Ein anderer Grund ist, indem man es einfach macht, das, was ich denke, solange ich bete oder was auch immer andere Sachen mache, vielleicht auch studiere, es ist Gottes Wille. Man merkt aber nicht, dass man vielleicht seinen eigenen Wünschen nachgeht und Gott das gar nicht gesagt hat. Wie können wir prüfen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht? Indem wir in seinem Wort nachforschen. Indem wir in seinem inspirierten Wort suchen, wie nach einem Schatz, und wir werden die Antworten finden. Wir sollen uns, die Bibel sagt, nicht auf unseren Verstand verlassen, weil er ist trügerisch, sondern auf den, der uns alles mitgegeben hat. Andere wiederum kämpfen eine Zeit lang erfolgreich gegen ihr selbstsüchtiges Verlangen nach Genuss und Bequemlichkeit. Sie meinen es aufrichtig und ernst, werden aber schließlich der andauernden Anstrengungen des täglichen Sterbens, der ständigen Unruhe überdrüssig. Trägheit erscheint ihnen verlockend, dem eigenen Ich abzusterben widerwärtig. So schließen sie ihre schlaftrunkenen Augen und erliegen der Macht der Versuchung, anstatt ihr zu widerstehen. Andere wiederum versuchen zu kämpfen und irgendwann wird es zu schwer. Man hält es nicht mehr aus. Es ist einfacher, nachzugeben, anstatt zu kämpfen. Aber ich bin Gott dankbar, dass er uns ein Lösungsmittel gegeben hat. Eine Medizin, wie wir wirklich zu wahren Überwinder werden können. Sie schreibt, köstlich ist der Gedanke, dass die Gerechtigkeit Christi uns mitgeteilt wird, nicht wegen eines Verdienstes unsererseits, sondern als freie Gabe von Gott. Und jetzt passt auf, was geschrieben steht. Der Feind Gottes und der Menschen will nicht, dass diese Wahrheit deutlich vorgeführt wird, denn er weiß, dass seine Macht gebrochen sein wird, sobald die Menschen dies völlig erfassen. Wenn wir diese Botschaft erfassen, dann wird Satans Macht gebrochen. dann müssen wir nicht immer in Niederlagen fallen, sondern wir können von Sieg zu Sieg voranschreiten. Und was ist diese Wahrheit? Es ist die Gerechtigkeit Christi, die uns wie mitgeteilt ist? Als freie Gabe, etwas, was Gott uns frei schenkt. Es ist nicht so, dass Gott uns nichts geben will oder etwas vorenthält. Er will uns alles geben. Kann er die Gemüter aber so beherrschen, dass Zweifel, Unglaube und Finsternis sich derer bemächtigen, die vorgeben, Gottes Kinder zu sein, dann kann er sie durch Versuchung überwinden. Drei Möglichkeiten, wie wir überwunden werden können. Wenn wir zweifeln, wenn wir Unglauben haben oder unser Blick von Jesus abwenden, in Finsternis geraten. Die Frage ist, glauben wir in Gottes Macht, dass Gott uns verändern kann? Schon heute. Wenn wir so viele Beispiele in der Bibel sehen, wie Menschen zu Gott gegangen sind, Menschen, die geheilt werden sollten, hat ihnen Jesus gesagt, suche mich 2 Jahre lang und dann wirst du geheilt? Glauben wir in diese Kraft Gottes, dass Gott uns auch heute heilen kann, dass Gott heute meine Fehler wegnehmen kann und dass ich heute in seiner Kraft leben kann, so wie es ihm gefällt, ohne dass ich wieder da hineinfalle? Was wir berücksichtigen müssen, ein Punkt, den uns oft klar ist, aber der andere vielleicht weniger: die Gerechtigkeit, die uns gerecht spricht, wird uns zugerechnet. Die Gerechtigkeit dagegen, die uns heiligt, wird uns verliehen. Jene gibt uns Anspruch auf den Himmel, diese macht uns tauglich für ihn. Wenn wir die Bibel genau studieren, es ist zwar ein Wort, die Gerechtigkeit Jesu Christi, aber es sind 2 Aspekte drin. Die eine spricht uns gerecht. Und von der verstehen wir auch was. Wir verstehen, dass wir selber nichts Gott darbringen können. Wir selber können noch so Gutes tun. Wir selber können ab heute alle Gebote halten. Es ändert nichts in der Vergangenheit, dass wir Gesetz gebrochen haben. Deswegen brauchen wir Jesu Gerechtigkeit. Jesu ist auf die Erde gekommen, hat ein Leben geführt, so wie es sein sollte. Und er gibt es uns als freies Geschenk und sagt, ich gebe dir mein Leben, dass du es nimmst. Und wenn Gott mich anschaut, sieht er Jesus. Ich muss mir keine Gedanken haben, wenn ich zu ihm komme und bereue und bekenne, meine Vergangenheit ist gelöscht. Aber oft bleiben wir an diesem Punkt stehen und denken, jetzt fängt der Kampf an. Jetzt muss ich kämpfen. Dabei hat uns Gott es so einfach gemacht. Er sagt, dass er uns das als freie Gabe schenkt. Er sagt, dass wir ein Leben leben können, so wie es ihm gefällt. Lasst uns 2. Petrus 1, Vers 4 aufschlagen. 2. Petrus 3 erstmal. 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 3. Es steht geschrieben, wie seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die allergrößten und teuren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch diese teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die entflohen seid dem Verderben der Lust in der Welt. Hier sagt uns Petrus, dass uns seine göttliche Kraft alles gegeben hat, um ein gottähnliches Leben zu führen. Das bedeutet Gottseligkeit. Er hat uns allergrößte Verheißung gegeben und sie uns geschenkt. Er schenkt uns diese, damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden können. Denn wir von uns selber können nicht überwinden. Wir brauchen Gottes Macht, damit wir jede Sünde überwinden können. Lass uns noch 1. Johannes 5, Vers 4 anschauen. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Durch was überwinden wir? Durch den Glauben. Durch den Glauben überwinden wir. Die Frage ist, wie kann unser Glaube ein aktiver Glaube sein, dass das, was hier in der Bibel beschrieben steht, auch wahr wird? Dass wir nicht Niederlagen erleben, sondern von Sieg zu Sieg voranschreiten. Eins muss uns klar sein, wie wir gesagt haben, wir selber können nicht überwinden. Und im Leben Jesu steht geschrieben, dass nur die Sünde widerstanden und überwunden werden kann durch die dritte Person der Gottheit. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihn ausgegossen werden. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Durch den Heiligen Geist werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Durch ihn können wir überwinden. Aber was bedeutet das, dass wir im Glauben leben? Ja, wir wissen, die Bibel hat Verheißungen. Teilweise glauben wir sie auch. Manchmal vergessen wir sie auch. Aber wie können wir praktisch in unserem Leben, unseren Charakter, wenn Schwierigkeiten aufkommen, wenn Menschen uns verletzen, wenn Ungerechtigkeit passiert? Die größte Ungerechtigkeit, die passiert ist, Jesus, als er vor Pilatus und den Pharisäern stand. Wie viel hat er gesagt? Nichts. Aber wie oft fällt es uns schwer, dass wenn uns was passiert, da wollen wir gleich dagegenhalten und gleich was sagen. Wie können wir in schwierigen Situationen trotzdem das Bild Jesu widerspiegeln? Und Ellen White schreibt es so oft. Und die Bibel schreibt es eigentlich auch. Sie schreibt, wir müssen durch Glauben leben. Der Glaube, der durch die, was tätig ist? Durch die Liebe. Der Glaube ist durch die Liebe tätig. Aber die Liebe kriegen wir nur durch Gott. Wohnt Jesus in meinem Herzen im Glauben und wird in der Liebe tätig? Sie schreibt, man muss immer Glauben üben. Wir müssen Glauben üben, üben, üben. Aber was bedeutet das? In Zeichen der Zeit von 1899 steht geschrieben, Glauben zu üben bedeutet, Gott bei seinem Wort zu nehmen, seiner Macht zu glauben, dass er alle völlig und ganz retten kann, die zu ihm kommen und sich auf sein Wort verlassen, denn er ist hinter dem Versprechen und bei ihm ist alles möglich. Glauben zu üben, dass wir aus Glauben leben, bedeutet, Gott bei seinem Wort zu nehmen, dass wir glauben, dass er mich völlig und ganz retten kann, jetzt in dieser Situation, da, wo Satan mich angreift, da, wo die Versuchung mich angreift, kann er mich befreien. Denn, meine Lieben, wer ist stärker? Oft scheint es doch uns, wenn wir so oft fallen, kommt nicht manchmal der Gedanke auf, dass wir denken, wer ist denn jetzt stärker eigentlich? Hat Jesus Satan überwunden oder ist es manchmal umgekehrt? Theoretisch wissen wir alle, Jesus hat Satan überwunden. Und die gleiche Möglichkeit, wie Jesus überwunden hat, steht auch uns zu. Wir müssen Gott bei seinem Wort nehmen. Denn er hat uns Sachen versprochen. Er hat uns versprochen, dass er uns führen wird. Er hat uns versprochen, dass er uns leiten wird. Aber was machen wir, wenn uns Sünde umringt? Was machen wir, wenn uns Versuchung anfällt? Zwei Sachen zum Schluss. Wir öffnen Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 und lesen ab Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alle Last und die Sünde, die uns immer umringt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenket an den, der einen solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Paulus schreibt hier, wir sollen die Sünde und alles, was uns umbringt, ablegen. Aber wie können wir das? Wie können wir versuchen, widerstehen? Was machen wir oft, wenn Versuchungen uns angreifen? Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Aber wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, was Jesus gegeben hat, hat er eine bestimmte Situation angesprochen. Eine Situation, die in der Wüste damals stattfand. Durch das ständige Murren und Beklagen, dass das Leben in der Wüste so schwer ist, hat Gott seine schützende Hand mal weggelassen. Und was passierte? Überall kamen Schlangen. Aber Gott hat ein Heilmittel gegeben. Etwas Merkwürdiges für uns heute. Damals nicht anders. Eine eherne Schlange aufgestellt. Und wenn man sie anschaut und glaubt, werden die Schlangen nichts anhaben können. Aber könnt ihr euch die Situation vorstellen, wenn ihr euch in diese Situation hineinversetzt? Wir sind da, auf einmal sehen wir vielleicht 10 Schlangen vor uns und 20 hinter uns. Aber da vorne ist die Lösung. Unsere normale menschliche Natur würde sagen, ja, ich weiß, da vorne ist die Lösung. Lass mich schnell mein Stock, was auch immer, nehmen und erstmal mir einen Freiraum schaffen. Erstmal diese Schlangen wegschlagen. Dann habe ich genügend Zeit, da hochzuschauen. Anstatt gleich zu schauen. Und wie oft machen wir das in unserem christlichen Leben auch? Wenn Sünde uns versucht, wenn Leute uns herausfordern und uns aus der Ruhe bringen wollen, anstatt auf Jesus zu schauen, auf die Schlange, wie in diesem Bild, konzentrieren wir uns auf die Probleme. Anstatt, wie hier geschrieben steht, aufsehen auf Jesus, konzentrieren wir uns auf die Probleme. Die Lösung, die Gott uns hier gegeben hat, ist nicht schwer. Denn er hat gesagt, er gibt uns alle Möglichkeit, seine göttliche Gnade, dass wir überwinden. Was wir tun müssen, ist, kommt die Versuchung, kommt die Herausforderung, kommt der innere Unfrieden, kommt diese Bitterkeit in meinem Herzen. Wir müssen unseren Verstand, unsere Augen gleich auf Jesus richten. Ihn um Hilfe bitten, unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken, dann kann er uns verwandeln. Solange wir mit dem Problem kämpfen, kann er uns nicht verwandeln. Wir müssen auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir auch Siege erringen. Denn wie viele Niederlagen hat Jesus erlebt? Wie viele? Keine. Wir haben einen Heerführer, meine Lieben, der noch nie einen Kampf verloren hat. Mit so einem Heerführer an unserer Seite können wir nur ausrufen, wenn Gott mit uns ist. Wer kann gegen uns sein? Aber wie oft vergessen wir das in unserem alltäglichen Leben? Deswegen sollte unser Blick auf Jesus gerichtet sein. Und dann können wir wie Paulus in 2. Korinther Kapitel 12, 2. Korinther Kapitel 12, und dort lesen wir ab Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Paulus hat ein Problem hier. Er spricht vom Pfahl ins Fleisch. Irgendwas hat ihn geschwächt. Irgendetwas hat ihn belastet. Und er hat Gott gebetet, dass es wegkommt. Aber Gott antwortet, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich am allerliebsten mich vielmehr meinen Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist der Punkt, wo Gott durch uns wirken kann. Wenn wir selber denken, ich kann etwa eine Situation bewerkstelligen, wir müssen diese Abhängigkeit von Gott haben. Und wenn wir auf Gott schauen, dann wird er uns den Sieg schenken. Und dann können wir auch mit, wie Jakobus ausrufen, in Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Habt ihr das gehört? Wir sollen uns freuen, wenn was passiert? Wenn Anfechtungen, Versuchungen kommen. Warum? Wenn wir erleben, wie Gott in uns wirkt, wie wir einen Sieg nach dem anderen erleben mit ihm, wenn wir sehen, wie wir vorher, wo wir vielleicht ungute Gefühle gehabt haben, jetzt, wenn mich jemand beleidigt, mir Ungerechtigkeit tut, Jesu Frieden mein Herzen ist, wenn wir sehen, wie er mich innerlich verändert, wie Gott in mir siegreich ist, wieso sollte ich mich da nicht freuen? Weil Christus ist Sieger. Er verändert mich von innen nach außen. Und es ist eine Freude, wenn Versuchungen kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Erlebnis mal gemacht habt oder hattet, wenn ihr in irgendetwas gut wart und immer gesiegt habt, hattet ihr Freude und Spaß daran, weil immer alles gut lief? So kann es in unserem christlichen Leben auch vorwärts gehen. Wir können näher und näher zu Gott kommen. Wir können täglich mit ihm wandeln. Wir müssen aber mit ihm verbunden sein, wie der Weinstock und die Rebe. Wir dürfen diese Beziehung nicht beiseite legen. Habt ihr schon mal versucht, vielleicht als kleines Kind, vielleicht auch als Erwachsener, wenn so ein schöner Sonnenschein draußen war, in die Sonne zu schauen? Einfach so? Habt ihr das schon mal versucht? Ich habe das versucht. Oder vielleicht mal kurz, ich meine, man kann ja nicht richtig in die Sonne reinschauen. Aber auch wenn man es kurz versucht oder kurz hinschaut, was passiert, wenn ihr dann die Augen zumacht? Punkte, beziehungsweise wenn man es ganz genau hinschaut, kurz, man sieht diesen schwarzen Punkt. Man sieht die Sonne nur als Ablicht, sozusagen. Wenn wir auf Jesus schauen und unseren Blick auf ihn die ganze Zeit hingewendet haben, können wir sein Abbild haben. Was passiert aber nach 5 oder 10 Minuten oder nach einer halben Stunde? Sehen wir nur noch den schwarzen Punkt oder ist er weg? Er ist weg. So soll auch Jesus unsere Sonne der Gerechtigkeit sein. Wenn wir ihn anschauen, ihn im Herzen die ganze Zeit tragen, können wir auch so leben, wie er will. Wenn wir ihn kennen würden, wie unser Vorrecht es ist, ihn zu kennen, dann wäre unser Leben ein Leben beständigen Gehorsams. Durch die Wertschätzung des Wesens Christi und durch die Verbindung mit Gott würde uns die Sünde verhasst werden. Und meine Lieben, in 1. Korinther 10, Vers 13, wir müssen uns keine Sorgen machen. Es steht geschrieben, dass uns dort noch keine Versuchung getroffen hat, die nicht so ist, dass wir sie auch mit Jesu Hilfe überwinden können. Gott passt auf, dass wir nicht über unseren Maßen überwunden werden. Deswegen sagt auch Ellen White, Christus hat noch nie einen Gläubigen in der Stunde seines Kampfes im Stich gelassen. Der Gläubige muss sich nur auf die Verheißung berufen und der Feind im Namen des Herrn entgegentreten. Meine Lieben, wir können ein Leben führen, wie Gott es will, voller Freude und inneren Frieden und Gerechtigkeit, so wie es im Römerbrief steht. Ein Leben im Heiligen Geist, was auch notwendig ist, damit wir am Ende der Zeit bestehen. Denn die Menschen müssen nicht uns sehen, sondern Jesus. Sie müssen seinen Charakter in uns sehen. Und wenn wir den Heiligen Geist an unserem Herzen wirken lassen, Tag zu Tag, werden wir näher und näher in sein Bild verwandelt. Wenn wir Tag zu Tag von einem Sieg zum anderen Sieg voranschreiten, werden wir Freude haben. Wir werden, wie Jakobus es schreibt, voller Freude sein, wenn Anfechtungen kommen. Meine Lieben, das ist mein Wunsch an mich und an euch selber. Und ich möchte zum Schluss einen kleinen Aufruf machen, den jeder in seinem Herzen selber entscheiden kann. Möchte ich heute die Entscheidung treffen, damit ich diese Freude, wenn Anfechtungen kommen, auch erleben kann? Möchte ich, dass ich von Tag zu Tag Jesu ähnlicher werde, indem ich durch Glauben durch seine göttliche Kraft überwinde, indem ich auf Jesus schaue, nicht auf meine Probleme, sondern Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er will auch das Werk in uns vollenden. Er kann uns heute, jetzt, wenn wir uns dafür entscheiden und wenn wir es nicht vergessen, sondern ihn in unserem Herzen tragen, kann uns heute Friede, Freude und Gerechtigkeit schenken im Heiligen Geist. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.